Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie zur 11. Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 5. Februar 2021. In dieser Vorlesung wird wieder die Frage, wie eine sinnvoll geplante, gerechte Wirtschaft jenseits der Marktlogik funktionieren und operieren könnte und was dabei die Rolle der Computation wäre, verfolgt. Während es in der letzten Vorlesung weiterhin um die Frage, wie soziale Netzwerke gerecht und nicht ausbeuterisch organisiert werden könnte, ging. Stellte sich unter anderem heraus, dass soziale Netzwerke und freie Märkte auf einer noch näher zu bestimmenden Art und Weise miteinander verschränkt sind. Nicht nur bilden soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder hybride Formen wie YouTube alle jeweils Informationssysteme, gemäß Friedrich Hayek sind auch freie Märkte wie Informationssysteme organisiert. Ein freier Markt ist ein Informationssystem, das, wir erinnern uns, zum Warentausch dient, wobei nicht direkt getauscht wird, sondern Preise, die als Hinweise für die eigene Planung sowohl auf der Produktionsseite als auch auf der Konsumptionsseite fungieren. Dabei werden Eigentums- und Verwertungsrechte auf Waren und Dienstleistungen getauscht, wobei einige Agenten innerhalb solch eines Systems etwa die Anbieter jeweils ähnlicher oder gleicher Waren miteinander konkurrieren. Frei ist der freie Markt, weil es keinen übergeordneten, zentral definierten Plan gibt. Dieser entsteht stattdessen dezentral durch die Selbstorganisation einzelner gegeneinander konkurrierender Marktteilnehmerinnen, die dadurch, dass sie nur an ihre eigene Gewinnmaximierung denken, zum großen Plan beitragen. Wenn also freie Märkte Informationssysteme sind, dann müssen Medienwissenschaftlerinnen nach den Medien eines Marktes fragen und ihre Operativität, das heißt die Transfer-, Tausch-, Übertragungs-, Entscheidungs-, Produktions- und Konsumptionsprozesse untersuchen und dabei historische Kontingenzen und Entstehungsprozesse herausarbeiten, die wiederum neue Horizonte auf der Suche nach alternativen Informationssystemen mit angenehmeren Nebeneffekten eröffnen könnten. Das Prinzip der Selbstorganisation scheint konstruktiv, wobei die Glorifizierung des Wettbewerbs und der Eigennutz der Agenten solch eines Informationssystems überprüft und alternative Ziele wie Solidarität, Mitgefühl und Empathie durch entsprechende Protokolle und Regeln eingeführt werden könnten. Gleichzeitig dürfen die vielen bereits in der Vergangenheit konzipierten und archivierten Ansätze, Theorien und Experimente nicht vergessen werden. Dabei möchte ich hier betonen, dass meine Vorschläge selbstverständlich keine Lösungen sind, sondern neue Fragen aufwerfen sollen. Es geht mir also nicht darum, einen medienwissenschaftlich informierten Techno-Solutionismus für eine utopische Zukunft zu provozieren, sondern vielmehr darum, kritisch die soziokulturellen und technologischen Bedingungen und Voraussetzungen zu ergründen, damit dann in Zukunft akzeptable Lösungen entstehen könnten. Formen der Marktwirtschaft sind wirtschaftshistorisch betrachtet nicht nur seit der Industrialisierung und dem Kapitalismus, den Marx kritisierte, auffindbar, sondern, wie der niederländische Wirtschaftshistoriker Bas van Babel zeigte, existierten sie bereits im Irak des 7. bis 9. Jahrhundert, im Italien des 12. bis 15. Jahrhundert und in den Niederlanden des 14. bis 17. Jahrhunderts. Nach Babel sei die große Erzählung, dass der freie Markt für offene Gesellschaftsformen verantwortlich sei, sie bedinge, falsch und kritisch zu überdenken. Seine historischen Fallanalysen zeigen, dass es umgekehrt verlief. Phasen der Marktwirtschaft gingen jeweils aus Phasen offener, demokratisch-gemeinschaftlich selbstorganisierter Wirtschaftsstrukturen hervor, auf die sie aufbauten, um sie dann aber letztendlich zu zerstören. Babel fokussiert hier auf sogenannte Produktionsfaktormärkte, das heißt jene Märkte, in denen Produktionsfaktoren wie Arbeit, Boden, Kapital und Unternehmerleistungen gehandelt werden. In allen drei Fallanalysen, also Irak 600 bis 1000, Italien 1100 bis 1400 und Niederlanden 1300 bis 1600, stellte er fest, dass es jeweils soziale Unruhen und Bewegungen gab, indem sich Bürger, Handwerker, Handelsleute und Banker zu lokalen städtischen Gemeinschaften formierten, die horizontale, flachhierarchische Strukturen aufwiesen und deren Mächte eher gleichmäßig verteilt waren. Diese Gesellschaften waren offen, dezentral und selbstorganisiert und erodierten so die älteren Mächte der feudalen Eliten. Gleichzeitig wurden in solchen lokalen Gemeinschaften marktwirtschaftliche Prinzipien erprobt, die anfänglich auch gut funktioniert zu haben scheinen, während sich spätestens nach etwa einem Jahrhundert die feudalen Eliten in die Märkte einmischten und durch Reichtumskonzentration zunehmend an Macht gewinnen, bis sie schließlich finanziell und politisch so mächtig waren, dass sie das Informationssystem Produktionsfaktor Markt zu ihren Gunsten gestalten konnten. Dies ging stets mit wachsender sozialer Ungleichheit einher. Wenn ein Tipping Point, ein Umkipppunkt erreicht sei, dann gäbe es kein Zurück mehr. Dabei sei wohl das soziale Nicht-Eingebettetsein von Märkten verglichen mit anderen Systemen des Austausches oder der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen wie die Familie, Vereine, Gemeinschaften, Genossenschaften und auch Staaten verantwortlich. Märkte sind zwar in sozialen Systemen und Netzwerken eingebettet, aber das Profitstreben einzelner Teilnehmerinnen schadet gesamtgesellschaftlich. Wie könnte man also soziale Systeme für den Austausch, die Verteilung und die Organisation von Dienstleistungen und Produkte durch entsprechende Medien schaffen, deren Ziele und Instrumentalität sozial eingebettet ist? Bevor ich mit der Bearbeitung dieser bereits oft aufgeworfenen Frage weiterfahre, möchte ich den wichtigen sozioökonomischen Begriff der Institution ansprechen, den ich natürlich medienwissenschaftlich betrachten werde. Oft wird der Markt als Institution bezeichnet, beispielsweise auch vom erwähnten Wirtschaftshistoriker Bavel. Der Ökonom, Wirtschaftshistoriker und Wirtschaftsnobelpreisträger Douglas North scheint einer der prominentesten für die Thematik der Vorlesung relevanten Institutionstheoretiker zu sein. Er definierte, ich zitiere, "Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction. In consequence, they structure incentives in human exchange, whether political, social, or economic. Institutional change shapes the way societies evolve through time, and hence is the key to understanding historical change." Ende Zitat. Wenn Institutionen Spielregeln, die die menschliche Interaktion und den Austausch bestimmen sind, die sich zumal auch historisch verändern, dann ist das eindeutig eine Frage, wie diese Regeln in den Protokollen und Algorithmen der Informationsspeicherung, Übertragung und Prozessierung bzw. Computation verkörpert sind und wie andersherum die Regeln der Medientechnologien die Regeln der Institutionen beeinflussen. Operativität, Produktivität und Materialität einer Institution werden damit zusammen zum medientechnologischen Dispositiv, zum Archiv-, Tausch- und Rechensystem. Sozioökonomische Sachverhalte werden damit zu medienwissenschaftlichen Untersuchungsgegenständen. In seiner Dissertation "Das Leben der Institutionen" beschreibt der Soziologe Robert Seifert die affektive, aber auch die nichtmenschliche Dimension von Institutionen, denn sie, ich zitiere Seifert, "entfallen eigene Räumlichkeiten, die wir angenehm, effektiv oder unbequem bzw. unpraktisch finden können. Sie, also die Institutionen, entwickeln eigene Temporalgefüge, auf die wir uns einlassen können oder auch nicht." Ende Zitat. Ich verkürze und zitiere eine andere Stelle. "Affektkörper, Raum und die Zeiten einer Institution bestimmen sich wechselseitig. Die Bewegungen der Körper erschafft die institutionelle Temporalität und Räumlichkeit genauso wie der Raum und die jeweilige Zeit Körper hervorbringen. Um das jeweilige Leben einer Institution zu beschreiben, kann man sich nicht allein auf die Menschen darin verlassen." Ende Zitat. Dies bietet auch Anschlussmöglichkeiten mit Konzepten wie Donna Haraways Cyborg und Critter, auf Deutsch Kreatur, die sie etwa in ihrem Buch When Species Meet behandelt. Die Operativität, Produktivität und Materialität von Märkten und anderen sozioökonomischen Institutionen sind damit nicht nur mit menschlichen Gesellschaften, sondern auch mit den Techno-, Geo-, Atmo- und der Biosphäre verschränkt. Dabei wirken sich freie Märkte, wie wir längst wissen, äußerst negativ auf ihre Umwelten aus. Während nun Unternehmen wie Amazon ihre Arbeiter, zumindest jene, die in den Lagerhallen arbeiten und jene von Mechanical Turk ausbeuten, gibt es Rechts- und Institutionsformen, die die Ausbeutung ihrer Mitarbeiter verunmöglichen. Eines dieser Institutionen ist die Genossenschaft bzw. die Kooperative. Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss juristischer und natürlicher Personen zum Zweck der Förderung aller Mitglieder durch eine gemeinschaftliche Organisation und Erwirtschaftung. 2016 waren in Deutschland nach einem Bericht im vom Leibniz-Institut für Länderkunde herausgegebenen nationalatlas.de ca. 8000 Genossenschaften mit ca. 22 Millionen Mitgliedern registriert. Die letzten Jahre zeichneten sich nicht nur durch eine Machtzunahme von Google, Amazon, Facebook und Apple aus, damit einher wurde gleichzeitig auch ein steigender Gründungstrend neuer Genossenschaften vermerkt. Formen der solidarischen Ökonomie wurden wiederentdeckt bzw. werden erweitert. Ein Beispiel einer real existierenden, europaweit operierenden Genossenschaft wäre die Mondragon. Medienwissenschaftlich besonders relevant wären aber Genossenschaften, die eine hohe Kommunikations- und Organisationsaktivität aufweisen. Für den Bereich digitaler Organisationsformen ist zudem der in der 9. Vorlesung nur kurz erwähnte Plattformkooperativismus einschlägig, worauf ich nun etwas ausführlicher eingehen möchte. Plattformgenossenschaften sind sozioökonomische Institutionen, die eine Webseite, eine mobile App oder ein Protokoll benutzen, um Waren oder Dienstleistungen auszutauschen, das heißt erst einmal zu verkaufen. Sie setzen auf demokratische Entscheidungsfindung und gemeinsames Eigentum an der Plattform durch produzierende Mitglieder und konsumierende Nutzer. Der Medienwissenschaftler Trevor Scholz, der das Institute for the Cooperative Digital Economy an der New School in New York, ehemals New School for Social Research, gründete, unterscheidet 6 Bereiche des Plattformkooperativismus. Erstens genossenschaftliche Arbeitsvermittlungsfirmen und Marktplätze, zweitens städtische Plattformgenossenschaften, drittens Plattformen, die den Producern gehören, viertens Arbeitsvermittlungsplattformen mit gewerkschaftlicher Unterstützung, fünftens Genossenschaften, die von innen heraus entstehen und sechstens die Plattform als Protokoll. Plattformgenossenschaften sollen nach Scholz folgende 10 Prinzipien folgen. Erstens gemeinsamer Besitz, zweitens anständige Bezahlung und Einkommenssicherheit, drittens Transparenz und Datenübertragbarkeit, viertens Recht auf gute Arbeitsbedingungen, fünftens gemeinsam festgelegte Arbeit, sechstens schützender rechtlicher Rahmen, siebtens übertragbare Sozialleistungen, achtens Schutz vor Willkür, neuntens Verbot exzessiver Überwachung am Arbeitsplatz und schließlich zehntens das Recht, sich abzumelden. Selbstverständlich wird es schwierig sein, alle Prinzipien einzuhalten, doch überzeugen diese Prinzipien erst einmal, wobei bemängelt werden kann, dass bei den genannten Prinzipien die von Robert Seifert hervorgehobene affektive und umweltliche Dimension fehlt. Doch dazu vielleicht später mehr. Davor möchte ich noch etwas konkreter werden und ein paar Beispiele aufzählen. Das in Kreuzberg ansässige Projekt Fairmondo ist ein dezentraler Online-Platz, der seinen Userinnen gehört, eine genossenschaftliche Alternative zu Amazon und eBay. Die Genossenschaft besteht aktuell aus mehr als 2000 Mitgliedern. Weiterhin nutzen über 1400 gewerbliche Anbieter und 9400 private Kunden den Service der Plattform. Mit einer Mindesteinlage von 10 Euro kann jedes Mitglied die Weiterentwicklung des Online-Shops unterstützen. FairBNB, gegründet 2019, bietet von Bologna aus mit einem kleinen Team eine Alternative zu Airbnb an, das sich um faire Bedingungen für die Anbieterinnen und die Benutzerinnen bemüht und etwa die Hälfte des Gewinns wieder in die lokalen Städte zurückgehen möchte. Es gibt auch Ideen, dies mit bereits bestehenden Wohngenossenschaften zu verbinden und so ein europäisches Netzwerk für Reisende zu schaffen. Stocksy ist eine Genossenschaft der Stockfotobranche, die von Fotografinnen getragen wird. Mehr als die Hälfte der Gewinne geht hier direkt an die Künstlerinnen zurück. Amplet ist eine Plattform für Musikerinnen, die von Fans unterstützt werden können, die dann die Musik und andere Waren ihrer Idole online erwerben können. Im Gegensatz zu Patreon wird das Ganze aber genossenschaftlich geregelt. Die Berliner Food-Lieferdienst-Genossenschaft Cora, die im August 2019 nach dem Auszug der Firma Deliveroo aus Berlin von einigen Fahrerinnen gegründet wurde, ist ein besonders erwähnenswertes Beispiel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und mit der Unterstützung von CoopCycle, einer europaweiten Föderation von Fahrradliefergenossenschaften, gelang Cora im Frühjahr 2020 der Durchbruch mit derzeit ca. 50 Restaurants und Food-Anbieterinnen. Cora ist ein Teil von Smart.de, einer in Berlin ansässigen, aber europaweit agierenden Genossenschaft für Selbstständige. Ich zitiere aus deren Website: Smart ist eine Genossenschaft für Personen, die eigene Dienstleistungen anbieten, für deren Ausübung keine Zulassung erforderlich ist. Klammer, der Verkauf von Waren ist derzeit noch nicht möglich. Ende Zitat. Dabei kümmert sich Smart um die Kranken- und Rentenversicherung und die Lohnsteuer und agiert als Arbeitgeber. Dabei muss ein einmalig zu zahlender Genossenschaftsanteil von 50 Euro beigetragen werden und jeweils 7% jedes Auftrags, das über die Genossenschaft abgewickelt wird. Für die Thematik dieser Vorlesung besonders einschlägig scheint mir aber nun das Software-System, die Fahrradlieferdienstgenossenschaftlerinnen benutzen. Sie wird von der erwähnten Föderation CoopCycle gepflegt und dient einerseits für die Organisation der Fahrerinnen und der Flotte, andererseits muss ja auch das Angebot für die bestellenden Kundinnen organisiert werden. Hinzu kommt eine Schnittstelle, die den Zugriff von außen erlaubt. Wichtig ist hier zudem das Lizenzmodell. Das Softwarepaket hat die Lizenz CoopyLeft mit 2 O geschrieben, wie bei Cooperative. Sie bildet den rechtlichen Rahmen und Schutz, dass Unternehmen, die das Softwaresystem von CoopCycle benutzen, eine Genossenschaft bilden und gemäß der Europäischen Charta für soziale Ökonomien erwirtschaften müssen. Alle Genossenschaften, die diese Bedingungen erfüllen, können das System kopieren und weiterentwickeln. Vor allem die Organisation der Fahrerinnen scheint recht schwierig zu sein, denn dazu müssen auch scheinbar selbstverständliche Verfahren wie das Ausrechnen der kürzesten Route zwischen Abhol- und Lieferort mit freier Software und GDPR-konformer Datenspeicherung erfolgen. Genauer geschieht dies selbstverständlich nicht mit Google Maps, sondern als Karte dient OpenStreetMaps. Für das sogenannte Geocoding kommt OpenCageData zum Einsatz und für die eigentliche Computation der kürzesten Route wird das System Open Source Route Machine, kurz OSRM, benutzt, das vor etwa 10 Jahren von Dennis Luxen und Christian Vetter aus dem Umkreis des Instituts für theoretische Informatik des Karlsruher Instituts für Technologie entwickelt wurde. Ihr sehr effizienter Algorithmus basiert auf einer Weiterentwicklung des berühmten Dijkstra-Algorithmus, der bereits in den 1950er Jahren von Edsger Dijkstra im Rahmen der Graphentheorie als Algorithmus formuliert wurde. Die Graphentheorie habe ich ja bereits im Rahmen sozialer Netzwerke und des sozialen Graphen von Facebook erwähnt. Und die kürzeste Distanz in sozialen Netzwerken, die zum Beispiel für die Berechnung der sogenannten Betweenness Centrality, womit die Zentralität eines bestimmten Profils zwischen anderen Profilen errechnet werden kann. Je mehr kürzeste Pfade zwischen beliebigen Knotenpaaren im Graphen durch einen Knoten passieren, desto höher dieser Wert. Für die Anwendung im Kontext eines Fahrradlieferdienstes ist vor allem die Effizienz eines Algorithmus in Bezug auf Prozessor- und Speicherauslastung wichtig. Zugespitzt formuliert ist es relevant, dass es möglichst ressourcenschonend operiert. Effiziente Algorithmen sind so verstanden auch für Plattformgenossenschaften wichtig. Letztendlich wird hier wie bei profitorientierten Unternehmen gespart, jedoch nicht um Gewinne zu generieren, sondern um Dinge zu ermöglichen und zu vergünstigen. Noch genereller formuliert zeigt das Softwareprojekt CoopCycle wieder einmal, wie mächtig die FLOSS, also die Free and Libre Open Source Software Bewegung, bereits geworden ist. Die Kollaboration genossenschaftlicher Organisationsformen mit neuesten Anwendungen der Informatik scheint mir auf jeden Fall aus der Sicht einer kritischen Medienwissenschaft förderwürdig, wobei nicht vergessen werden darf, dass FLOSS als solches bereits seit ihrer Entstehung ein genossenschaftliches Projekt war. Es wurde gemeinsam, meist unbezahlt, dafür aber mit viel Motivation programmiert. Der Unterschied zu Beispielen eben wie CoopCycle war eben, dass die Produktion eigennützig erfolgte und nicht für andere sozusagen Produktionsformen geplant war. Der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Yochai Benkler nannte die Form der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit im Feld der FLOS Common-Based Peer Production, wobei mit Commons gemeinschaftlich organisierte und benutzte Ressourcen und mit Peers so etwas wie Genosse gemeint ist. Also bedeutet das gemeinschaftlich organisierte Produktion von Genossinnen für Genossinnen. Der Informatiker und Mitbegründer von Radikal Klima, Christian Siefkes, beschreibt die Common-Based Peer Production 2016 als, ich zitiere, dezentrale, für andere offene Zusammenarbeit, bei der Ressourcen und Erträgen verteilt sind oder geteilt werden, wenn die Zusammenarbeit weder durch Marktsignale noch durch Managementanweisungen vermittelt wird. Siefkes, der auch zusammen mit Stefan Merten und anderen nicht nur den Blog keimform.de bespielt und pflegt, sondern auch mit dem Ökonux-Projekt, Ökonux als Kombination von Ökonomie und Linux verbunden zu sein scheint, beschreibt, wie diese aus der FLOS-Bewegung stammende Organisationsform, also das Common-Based Peer Production, auch auf andere Bereiche wie die Lebensmittelproduktion, Energieproduktion und dem Zusammenleben ganz allgemein zu einer gesamtheitlichen Peer Production ausgeweitet werden könnten, in der Güter hergestellt werden, nicht um zu verkaufen, sondern um sie in einem gemeinsamen Rahmen, auch Pool genannt, zu benutzen und zu teilen. Ich zitiere, Common Pools unterscheiden sich vom Markt durch ihren Zweck. Es geht nicht um Profite und Geldvermehrung, sondern um die Versorgung der Beteiligten mit nützlichen Gütern, ob Software, Wissen, Lebensmittel, Energie, Wohnraum oder was auch immer. Während Märkte auf dem Tauschprinzip basieren, meist werden Waren gegen Geld getauscht, sprich verkauft, basieren Pools auf dem Teilen sowohl von Nutzen, den erwirtschafteten Erträgen, als auch von Kosten, den notwendigen Beiträgen, ob in Form von Geld oder notwendigen Tätigkeiten. Ende Zitat. In seinem Buch Beitragen statt Tauschen aus dem Jahr 2008 argumentiert er noch etwas medienspezifischer. Siefkes differenziert dabei nicht rivale Güter aus der Informationssphäre, wie er es nannte, von herkömmlichen rivalen Gütern. Informationen sind in dieser Konzipierung beliebig oft kopierbar und verringern sich bei ihrer Benutzung nicht. Wohingegen herkömmliche rivale Güter beschränkt sind und nicht mehr erneuerbar. Deswegen sei es wichtig, dass es bei der Peer Production rivaler Güter und Ressourcen Fragen der Bereitstellung, Verteilung und Priorisierung verhandelt und organisiert werden. Dabei bezog er sich auf sogenannte Auktionsmodelle, durch die die Verteilung der Ressourcen, Arbeit und Produktion organisiert werden könnten. Da sich mir aus einer ersten Oberflächenlektüre seiner nur im Anhang des Buches ausgeführten Erklärungen die Mathematik dieses Verfahrens nicht erschloss und das damit zusammenhängende Stichwort der Auktion mir aber andererseits bereits bei Vorbereitung zur Thematik der Socialist Calculation Debate auffiel, werde ich dies in der übernächsten, der zweitletzten Vorlesung ausführlicher vertiefen. Vielen Dank fürs Zuhören.